Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir waren in die Analyse rekursiver Programme eingestiegen. Die hat es in sich. Also die Rekursion beschert uns einige Probleme, mit denen wir uns heute mal befassen wollen. Ich hatte ja eine Sprache angegeben, die unsere bisherige Zwischencodesprache um rekursive Aufrufe verallgemeinert. Ich zeige Ihnen hier gerade noch mal zur Erinnerung das Beispiel der Fibonacci-Funktion. Ja, wir haben hier ein Hauptprogramm, das sieht aus wie bisher: Eingabevariablen, Ausgabevariablen, lokale Variablen, dann einen entsprechenden Rumpf mit entsprechenden Anweisungen. Bei den Anweisungen kann jetzt zusätzlich ein Prozeduraufruf stehen. Genau diese Situation haben wir hier. Hier wird also eine Prozedur aufgerufen, die hat dann eine separate Deklaration und diese sieht genauso aus wie ein Programm. Also wir haben eine endliche Menge solcher iterativer Programme, wenn Sie so wollen, die sich natürlich gegenseitig aufrufen können, denn Sie sehen das hier in diesem Programm für FIP, finden Sie wieder zwei Aufrufe für dieses Programm und das beschert uns natürlich Probleme. Wir hatten das schon diskutiert. Wir haben die MOP-Technik angegangen. Sind die angegangen? Dazu werden ja die Menge der Pfade ermittelt und das ist schon nicht mehr so auf den ersten Blick klar, was jetzt die Menge der Pfade dieses Programms sind. Nicht? Wir haben hier das Hauptprogramm, da steckt der Aufruf und wir haben hier dieses zweite Programm, das Unterprogramm, wenn Sie so wollen, für die Prozedur FIP. Und die Frage ist, wie ergeben jetzt diese beiden Graphen die Menge der gültigen Pfade? Nun, Sie wissen natürlich, was beim Aufruf passiert. Man springt an dieser Stelle an den Anfang und rechnet und am Ende macht man dann nach dem Aufruf weiter. Genauso hier, man springt an den Anfang, ist man fertig, macht man nach dem Aufruf weiter. Und diese Kopplung zwischen Aufruf und Rücksprung bedeutet natürlich, dass das nicht mehr regulär beschreibbar ist. Man kommt deshalb zu kontextfreien Pfadstrukturen, die wir dadurch beschrieben haben, dass wir einem solchen Diagramm oder einem solchen System von sich aufrufenden Diagrammen eine kontextfreie Grammatik zugeordnet haben, deren Lösung dann diese Pfadmengen waren. Und genau diese Kopplung zwischen Aufruf und Rücksprung enthalten. Denn diese Kopplung entspricht natürlich einer Klammerstruktur. Und Klammerstrukturen sind das typische Phänomen nicht regulärer Sprachen. Ja, die einfachste Klammerstruktur ist A hoch N, B hoch N, Klammer auf, Klammer zu. Ja, statt A und B sagen Sie einfach Klammer auf, Klammer zu. Dann haben Sie so eine Klammerung, Klammer auf hoch N, Klammer zu hoch N. Das ist nicht mehr kontextfrei. Arithmetische Ausdrücke, reguläre Ausdrücke als Sprache sind nicht regulär, also kontextfrei. Und das steckt hier natürlich in diesem Rekursionsgeschäft. Ich hatte ferner daran erinnert, dass das System dieser Graphen, ja, hier haben wir nur zwei, aber im Allgemeinen sind das mehrere, also endlich viele, auch als Syntaxdiagramme gesehen werden können. Syntaxdiagramme stellen ja auch eine Möglichkeit dar, kontextfreie Sprachen durch endliche Automaten zu beschreiben, die sich gegenseitig aufrufen. Und so kann man diese Graphen auch auffassen als sich aufrufende endliche Automaten, die dann rekursive Strukturen ergeben. Gut, also das setzen wir jetzt mal voraus. Wir haben, ja, das sollte ich vielleicht kurz noch auflegen, aus dem Flussdiagramm zunächst also mal diesen Flussgraphen abstrahiert und was ich eben sagte, gilt jetzt für diese Flussgraphen. Und da unterbricht man eben diesen Pfeil und springt hier hin und dann wieder zurück und macht dann hier weiter. Wir werden später noch auf diese Linien durchaus zu sprechen kommen, wenn wir nämlich über die MFP, die eigentlich berechenbare Analyse, reden, denn dann wird man einem solchen Knoten eine ganze Transformation zuordnen, die man rekursiv ausrechnen kann, dann kommt auch dieser Pfeil wieder zum Tragen. Aber wir lassen das mal so stehen. Ich hatte Ihnen ja eine Grammatik gezeigt, wie man die einem solchen System von Graphen zuordnen kann und die Grammatik gab dann kontextfreie Pfadmengen. Das setzen wir voraus, um jetzt die MOP-Lösung zu definieren. Wir waren dabei an einer Stelle. Ich will das kurz noch mal vielleicht vorbereiten, damit Sie den Anschluss bekommen. Also das Thema lautet hier zunächst noch MOP-Analyse für ICP. So hatten wir diese Sprache genannt, Intermediate Code with Procedures Programme. Ja, gut, das machen wir. Also ein solches Programm hat allgemein die Form einer Liste von Prozedurdeklarationen, kurz P-List, und dann dem Hauptprogramm eine Variablenliste, hier jetzt mit 0 indiziert, und einer Anweisungsliste. Und in diesen Anweisungslisten hier und da können diese Prozeduren auftreten. Ja, also das Typische sind hier die Prozeduraufrufe, die jetzt möglich sind. Ja, das Beispiel hatte ich Ihnen gezeigt, auch den Flussgraphen. Also wir bekommen über den Umweg des Flussdiagramms dann einen solchen Flussgraphen G von Pi, also dieses System sich aufrufende einzelner Graphen, und das führte dann zu einer kontextfreien Pfadmenge. Schreiben wir es mal drunter, kontextfreie Pfadmenge, denn wir wollen nach wie vor die Analyseinformation in einem Punkt des Programms begreifen als der Join der Informationen, die ich bekomme, wenn ich vom Startknoten aus auf verschiedenen Wegen zu diesem Programmpunkt komme. Das ist ja die Auffassung. Wir müssen alle Möglichkeiten erfassen, für eine Analyseinformation diesen Punkt zu erreichen. Deshalb wird man alle Pfade nehmen und darüber bilden wir den Join. Man könnte auch den Meet bilden im dualen Verband, aber wir haben uns ja auf diese eine Sicht beschränkt. Also kontextfreie Pfadmenge, das will ich mal so bezeichnen, R für recursive, also rekursive Pfadmenge, und dann interessieren wir uns gerade für einen Knoten K und für die Pfade, die bis vor diesen Knoten gehen. Deshalb machen wir da wieder die offene Klammer, das ist also die Menge der Pfade, einschließlich der Sprünge, der Aufrufsprünge in die einzelnen Graphen. Also ein solcher Pfad kann durch diese verschiedenen Graphen per Aufruf dann folgen. Man beginnt mit dem Startknoten des Hauptprogramms und landet dann irgendwo in irgendeinem Graphen. K ist also ein Knoten aus einem solchen Graphen. Wir werden später dann immer diese Doppelindizes verwenden, IJ, wobei I der ite Graph ist und J eben der entsprechende die entsprechende Standardmarke in diesem Graphen. Gut, das war der erste Teil. Wir haben dann eine abstrakte Interpretation konstruiert. Abstrakte Interpretation, die wir ja brauchen, um jetzt nicht auf der Standardinterpretation zu rechnen, sondern entsprechend dem Analyseproblem die Analyseinformation. Dazu wählen wir wieder einen Verband. Nun, ich hatte schon gesagt, im Grunde genommen bräuchten wir für jedes Programm einen eigenen Verband. Behalten wir diese Idee vielleicht mal im Hinterkopf, dass anstelle dieses Ds wir ein D0, D1 bis DR haben, denn die einzelnen Programme haben natürlich unterschiedlich große Zustandsräume, und der Verband ist ja oft durch die Anzahl der Variablen bestimmt. Das waren dann boolsche Vektoren, und je nachdem, in welchem Programm ich bin, habe ich natürlich Vektoren, die unterschiedlich lang sind. Also müsste ich die Verbände schon unterscheiden. Ich komme auf den Punkt nochmal zurück. Aber der Einfachheit halber sagen wir mal, wir haben eine solche Menge von Informationen in Verbandsstruktur, das ist ein vollständiger Verband mit ACC, also all die schönen Eigenschaften, die wir brauchen, damit wir gute Lösungen bekommen. Und wir haben eine solche Startinformation für das Hauptprogramm. Was die Startinformation der übrigen Programme anbetrifft, da werden wir noch genauer uns überlegen müssen. So, wir haben jetzt drei Typen von Abbildungen, Knotentransformationen, ja, das ist ja das nächste Thema. Man muss, wenn ich die Analyseinformation im Knoten K bestimme, natürlich auf einem solchen Pfad entlang der Knoten laufen und in jedem Knoten diese Startinformation DS entsprechend transformieren. Ja, was sind die Transformationen? Nun, da haben wir einmal den bekannten Fall. Das sind die, ich will das mal iterative Knoten nennen. Verwende hier schon die Doppelindizes. Ich bin also im Eaton-Programm. Dann ist dieses die Transformation so das Übliche. Also wenn Alpha IJ, also die Anweisung, die in diesem Knoten steht, eine Zuweisung, Verzweigung, was können wir noch haben? Sprung. Bei Sprung ist es dann die Identität. Und auch beim Stopp haben wir die Identität. Das ist alles das, was wir kennen. Ja, ich werde solche Knoten IJ, wo ich keinen Aufruf und keinen Rücksprung habe, dann als iterative Knoten vielleicht ansehen. Verwechseln Sie nicht diesen Stoppknoten im Hauptprogramm mit den entsprechenden Return-Knoten. Also bei den Hilfsgraphen, bei den Prozedurgraphen, da steht hier unten Return und nicht Stop. Bei Stop ist das klar, da haben wir die Identität, aber bei Return müssen wir etwas tun. Da wird eine Funktion aufgerufen, die wichtig ist, die nämlich das Ergebnis der Prozedur, des Prozeduraufrufs zurückgibt an die aufrufende Prozedur. Da wird also eine Abbildung erforderlich sein. Also das ist bekannt. Das Problem, was wir hier vor allem behandeln, ist die Behandlung von Aufrufknoten und diesen Return, also den Rücksprungknoten und Rücksprungknoten. Hier müssen wir uns überlegen, wie in diesen Knoten dann die Information verarbeitet wird, die Analyseinformation. Nun, da schaut man natürlich wieder erstmal bei der Semantik nach. Was passiert bei der Semantik eines Aufrufs? Nun, da werden die formalen durch die aktuellen Parameter ersetzt. Das heißt, im Aufruf, was ich hier definiere, ist ebenfalls natürlich eine solche Abbildung, Phi-Index IJ. Nur ist IJ dann ein Aufrufknoten. Und dann werde ich ebenfalls eine solche Abbildung zuordnen. Nur unterscheidet sich die von dieser hier. Hier oben ist das eine Abbildung von D-Index I nach D-Index I. Ich bin hier im Eaton-Programm. Das Eaton-Programm hat also die Analysemenge DI und die wird dort transformiert. Bei einem Aufruf, da steht natürlich an der Stelle IJ ein Aufruf der Prozedur K. Was wird also dieser Typ jetzt sein? Das wird eine Abbildung sein von der Menge DI, also der vor Aufruf vorhandenen Information DI, und dann eine Startinformation von DK liefern. Ja, für diejenigen, die es ein bisschen genauer wissen wollen. Weil ja das ist ein neues Programm, in das ich starte. Und in der Auswirkung wird das auch ein Wert sein, der auf den Keller draufgelegt wird, während hier einfach auf der Kellerspitze ein Wert verändert wird. Hier bleibt der vorhandene Wert, ich berechne einen neuen und tue den für die Durchführung dieses Aufrufs auf den Keller drauf. Wie das genau aussieht, werden wir gleich sehen. Also, das ist bei einem Aufrufknoten für Aufrufknoten. Ich schreibe vielleicht nochmal dazu, was das genau heißt. Das heißt, dem Punkt I des Eaton-Programms an der Stelle J zugeordnete Transformation Alpha I, die hat dann die Form, nun Procedure Identifier, sagen wir mal der Kartenprozedur, ja, hier so ein FIP, und dann stehen hier die aktuellen Parameter. Die bestimmen natürlich insbesondere den neuen Wert. Man wird also gemäß der Analyse aus den aktuellen Parametern den Startwert berechnen. Ja, je nachdem, was man da wissen will über Variablen. Da spielen aber genau diese Informationen hier eine Rolle. Diese Informationen, also das K bestimmt schon mal den Typ, dass ich hier von DI nach DK rechne, ja, den Typ. Und die aktuellen Parameter ergeben natürlich die Startwerte dann auch für diese Analyse, kann man sich ungefähr vorstellen. Ja? Also bei voller Semantik würde man einfach sagen, hier erfolgt die Parameterübergabe. bei dieser reduzierten Semantik, der abstrakten Interpretation, da muss man sich überlegen, wie verhält sich jetzt dieser Aufruf bezüglich der Analyseinformation. Gut, ich denke, das ist in etwa klar. Und jetzt brauchen wir etwas Ähnliches noch für den Rücksprung. Beim Rücksprung, habe ich den Knoten, nehmen wir mal an, ich bin jetzt in dieser aufgerufenen Prozedur K, dann hat der Return-Knoten die Standardbezeichnung Q, Index K plus 1. Oder wie hatte ich das? Q, Index K, hier hatte ich, also 7, ja, diese 7, das ist Q, K ist der letzte oder QA. Ja, das ist richtig. Ja, ich hatte eigentlich hier dieses Plus 1 hier oben stehen, aber doch, muss ich auch. Das QK ist ja eine Zahl, ist eine Zahl und zu dieser Zahl muss ich dann 1 addieren, um den Label für den Rücksprungknoten. Ja, QK ist immer der letzte Knoten bei der Standardnotation. Ja, wir haben immer gesagt, bei einem iterativen Programm in der Standardnotation gehen die Label von 1 bis Q. Q ist der Label des letzten Aufrufs. Jetzt bin ich im Eaton-Programm, dann habe ich also von I1 bis IQI und der dahinter ist dann QI plus 1 oder hier K, QK plus 1. Das ist also dann ein Rücksprungknoten und in diesem Falle, da nehme ich zwei Werte und kombiniere aus diesen beiden Werten einen neuen. Die genauere Typinformation würde hier lauten, das sind die obersten beiden Werte, die auf dem Keller liegen. Der erste Wert ist der, den ich bei Aufruf hatte. Dann steige ich ein in diese Berechnung und das ist das Ergebnis dieser Berechnung. Das wäre also I und das ist K und dann gehe ich wieder zurück nach I und habe den Aufruf, habe den Wert nach Aufruf. Wir werden das gleich noch genauer sehen, wenn ich die zugeordneten Stack-Informationen bekomme. Also beim Rücksprung nach einem Aufruf habe ich natürlich die Information, die dieser Aufruf bewirkt hat. Ja, ich bin am Ende dieser Nebenrechnung und gehe dann an die Aufrufstelle zurück. Und dabei kann es passieren, dass nicht nur diese Ergebnisinformation, sondern auch die Information, die schon vorgelegen hat, beteiligt werden an dem neuen Wert nach dieser Analyse. Das müsste man jetzt durch Beispiele natürlich ausführen, aber da fehlt mir die Zeit. Also, lassen wir das mal stehen. Das ist passiert also bei einem Aufrufknoten, beim Rücksprung, Entschuldigung, für Rücksprungknoten. Und hier erfolgt die Berechnung der Folgeinformation nach Aufruf, also im Beispiel wäre das etwa, ja, wenn ich an dieser Stelle bin, dann habe ich hier eine Eingangsinformation, dann gehe ich hier rüber, rechne hier durch, habe dann diese Information, die Eingangsinformation und diese. Und aus beiden bestimme ich dann die Information, die nach diesem Knoten gilt. Das leistet genau diese hier. Also Berechnung der Folgeinformation nach Aufruf aus Aufrufergebnis, ja, das wäre diese hier, aus Aufrufergebnis und Information bei Aufruf und Information bei Aufruf. Und das ist die erste, wie wir gleich sehen werden, noch auf dem Keller. So, das ist jetzt der Punkt. Jede dieser, sowohl also diese iterativen, uns bekannten Transformationen, wie diese beiden neuen Aufruf- und Rücksprung beschreibenden oder Effekte davon auf den Informationen beschreibenden Transformationen, die organisiere ich jetzt auf einem Stack folgendermaßen. Also jedes Phi-Index IJ bestimmt eine Stack-Transformation die wir folgendermaßen bezeichnen. Also Phi IJ, dann schreibe ich hier oben ST für Stack dazu. Ja, also für jeden Knoten habe ich eine solche Abbildung. F, die hat jetzt den Typ Stack von D. Also Folgen von solchen Werten. Rechts ist die Stackspitze in sich. Und wie funktioniert das? Wie sehen jetzt diese Transformationen aus? Also im ersten Fall, ich benutze mal diese Bezeichnung 1, 2, 3, also für Fall 1, da sieht die entsprechende Stack-Transformation wie aus. Nun, ich bin innerhalb eines Programms, hier des Programms I, bei einem iterativen Knoten. Ich weiß also, wie ein Wert verändert wird. Jetzt habe ich natürlich einen Keller vorliegen. Was tue ich? Ich rechne einfach auf der oberen Kellerspitze, so wie üblich. Also ignoriere alles, was da drunter steht. Mit anderen Worten, ich kann hier eine solche Situation abgreifen. Das ist die meine Schreibweise für einen Informationskeller. Das ist das oberste Element auf dem Informationskeller und das wird jetzt einfach durch dieses Phi I transformiert. Ja, das hat ja diesen Typ, das kann ich also oben auf den Keller anwenden. Das kann ich also erklären als W gefolgt von Phi I J von D. Also ich führe diese Transformation des Knotens auf der obersten Kellerspitze auf. Ich bin in der Haupt- oder in einer Nebenrechnung und mache das Gleiche, was wir schon kennen. So, im Falle 2, da kommt der Prozeduraufruf. Da unterbreche ich diese Rechnung auf der obersten Kellerspitze, berechne aus diesem Wert einen neuen Wert, pushe den auf den Keller und beginne mit der Nebenrechnung. Das heißt, wenn ich also den Fall 2 habe, das heißt, IJ ist ein Aufrufknoten, das ist der Fall 2, ja, für einen Aufrufknoten, bei IJ wird also die Prozedur K aufgerufen, dann sieht die zugeordnete Stack-Transformation von WD jetzt so aus. Wir belassen diese gesamte Information auf dem Keller, also das D bleibt hier erhalten, um nach Rücksprung auch mit dem D nochmal einsteigen zu können und die Folgeinformation zu berechnen. Und die neue Startinformation berechne ich natürlich aus D mit meinem Phi IJ von D. Ja, das ist genau das, was wir hier tun. Hier wird also aus der vorhandenen Information die neue Startinformation, die durch die Parameter, die aktuellen Parameter letztlich bestimmt ist. Ja, Sie sehen, also der Keller wird hier verlängert. Das ist ein Push-Schritt, der dem Aufruf entspricht, so wie man beim Prozeduraufruf ja auch auf dem Laufzeitkeller einen neuen Aktivierungsblock anlegt mit den aktuellen Werten. So, und jetzt sehen Sie auch, was zu tun ist beim Rücksprung. Der Rücksprung wird natürlich eine Pop-Geschichte sein. Wir haben schon vorgesehen unter 3, dass beim Rücksprung zwei Werte genommen werden. Und wenn Sie das vergleichen mit 2, bei 2 wurde der alte Wert vor Aufruf behalten. Ja, dieses D, das blieb auf dem Keller. Und dann habe ich diese Hilfsrechnung auf der Kellerspitze. Und am Ende, beim Rücksprung, bestimme ich jetzt mit Hilfe dieser Transformation unter 3 aus dem Ergebnis dieser Hilfsberechnung auf der Kellerspitzen liegenden Ergebnis und dem vorherigen Wert vor Aufruf, das ist ja der Wert darunter, jetzt den Folgewert. Da kann es natürlich passieren, dass man diesen ursprünglichen Wert nicht mehr braucht, dann ist die zweite Komponente da nicht notwendig, aber im Allgemeinen ist es gut, diese Möglichkeit vorzusehen. Das wäre also dann im Falle 3 beim Rücksprung, also für Fall 3. Da sieht, was haben wir da für Bezeichnungen? K verwendet, dann ist also die entsprechende Stack-Transformation von K und QK plus 1. Hatte ich das Stack dazu geschrieben? Ja.
So, da brauche ich natürlich jetzt die beiden obersten Kellerelemente, D und D'. D' ist das Ergebnis meines Aufrufs. Das ist der Wert vor Aufruf und die Abbildung Phi, die diesem Knoten zugeordnet wird, die Rücksprungtransformation, die berechnet daraus dann einen neuen Wert. Das ist also dann gerade W von, bitte? War okay, gut. Phi, stimmt was nicht? Ach so, ja, da stimmt was nicht. Das ist Unsinn, was da steht. Also Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Das ist Unsinn. Da entweder wir lassen den Index bei Phi weg. Das ist so richtig, dass Sie das sagen. Das kann ich natürlich so machen. No? Und dann wird jedem Knoten eine solche Abbildung zugeordnet, aber wenn ich schon das I da lasse, dann sollte ich, das ist vielleicht einfacher, dann sollte man dieses ganze Zeugs hier wegwischen und dann hätte man das. Das ist sinnvoller. Das meinten Sie, ne?
Ja.
Ja, also wenn es gelingt, Ihnen diesen Zwischenraum hier zu überbrücken, dann kann man das auch so machen. Der Grund liegt darin, hier steht in meinem Skript wahrscheinlich nur Phi. Phi kann ich natürlich auffassen als eine Abbildung, die einem Knoten etwas zuordnet. Und dieses erste Argument, das schreibe ich hier unten in diese Parameterposition. Ja, das ist, aber Sie haben es schon richtig, das ist ein Type Mismatch. Was steht denn hier in meinem schönen Skript? Phi habe ich gar nicht. Hier müsste das stehen. Da steht hier auch falsch. Das ist natürlich Unsinn, ja. Klar, ja? Gut, so. Der dritte Fall ist damit auch klar. Also im dritten Fall haben wir, wenden wir also diese Rücksprungtransformation unter 3 an. Das ist k und dann die Returnstelle phi qk plus 1. Das ist die braucht zwei Argumente, nämlich d und d'. Man muss auf die Reihenfolge natürlich jeweils achten, aber die letzte ist immer das Ergebnis des Aufrufs und dann würde ich gegebenenfalls auch dies d benutzen. Und komme damit dann auf die Nachfolge, Information von D. Na, das ist das, was bei dem Aufruf passiert. So kann man das machen. Gut, damit können wir die Analyseinformation entlang der Pfade berechnen. Wir haben jetzt noch ein gewisses Problem, was darin besteht, dass natürlich an einem Knoten, wenn ich die Pfadmenge für diesen Knoten betrachte, ich Keller unterschiedlicher Länge habe, denn ich unterscheide jetzt nicht, ob ein Aufruf etwa schon beendet ist oder ob ich noch mitten in so Aufrufen stecke. Da vereinfache ich insofern, als ich bei der Berechnung der Analyseinformation für einen Probandpunkt alles das, was unterhalb der Kellerspitze ignoriere. Also für die Join-Bildung nehme ich einfach nur die oberste Kellerinformation, unabhängig davon, ob ich in irgendeinem Aufruf, in einer Aufruftiefe stecke. Ich nehme einfach alle Pfade. An dieser Stelle, das ist natürlich schon eine Vergröberung irgendwo, man berücksichtigt also nicht mehr, wie diese Pfade jetzt sozusagen auf die Levels, auf denen diese Pfade sich befinden. Aber gut, machen wir das mal so. Also, für einen Knoten K will ich jetzt die Analyseinformation bestimmen. Nehmen wir mal einen solchen Knoten K. Den Startknoten können wir ausnehmen, denn dort haben wir ja die Startinformation ds, sollen ja keine Rücksprünge dorthin erfolgen. In unserer Notation ist s natürlich gerade die Bezeichnung 0, 1. 0 ist die Standardnotation für das Hauptprogramm, 1 für den ersten Knoten, also haben wir das. Jetzt betrachte ich einen Pfad nach k, also p sei jetzt ein Pfad, der beginnt natürlich hier mit S gleich 0,1, aber das ergibt sich dann. Und ja, das Q ist auch nicht so glücklich gewählt. Das ist also ein rekursiver Pfad sein vom Startknoten bis vor den Knoten K. Ich will die Informationen bei K berechnen, nehme ich also einen solchen Pfad, eine solche Knotenfolge. Und dann definieren wir, also für den Knoten K und einen solchen Pfad dahin, definieren wir die Analyseinformation. Die Analyseinformation für K bezüglich P, so wie wir das früher schon im iterativen Fall gemacht haben. Ich verwende die gleichen Bezeichnungen, Analyseinformation mit bezüglich dieses Pfades P. Und ja, dann nehme ich also die Startinformation, transformiere die gemäß der, und jetzt habe ich natürlich Keller und davon nehme ich die Spitze. Ich verwende hier die Funktion top, die von einem Keller das oberste Element runternimmt. Und jetzt nehme ich genau diese Transformationen, die den Knoten entsprechen, auf dem Pfad. Also Phi K Q ist die letzte Transformation angewandt und so weiter. Phi K1, das ist die erste und ich beginne mit der Startinformation DS. Das ist jetzt ein Element aus D. Ich muss ja, um den Join zu bilden, über die verschiedenen Pfade ein Element aus D haben oder den Stack zum Verband machen, aber so habe ich das auch aus dem Buch von Nielsens entnommen, glaube ich zumindest. Wobei Top eine Abbildung ist, die das oberste Stack-Element nimmt, also WD abbildet auf D. Ja, das ist also hier die Top-Geschichte. So, damit weiß ich, was auf den einzelnen Pfaden passiert und kann damit die MOP-Lösung angeben. Als Referenzlösung, berechenbar ist sie auch hier nicht. Ja, im iterativen Fall war das schon nicht berechenbar, weil man die Pfade, die unendlich vielen Pfade, nicht in den Griff kriegt. Also die MOP-Lösung für einen Knoten K lässt sich jetzt folgendermaßen definieren. Der Startknoten ist K, klar, also für den Startknoten S oder 01 ist die MOP-Lösung natürlich genau die Startinformation, das ist vorgegeben. Und für die übrigen Knoten, also A, I, MOP, Analyseinformation nach der Pfadtechnik bezüglich irgendeines Knotens K, ist dann was? Nun, wir betrachten alle Pfade zu K und bilden darüber den Join. Also das ist der Join über die Analyseinformationen, die ich auf Pfaden bekomme, die vom Startknoten zu diesem K laufen. P-Element, rekursiver Pfad vom Startknoten vor diesen Bezugsknoten K. Ja, das ist genau die gleiche Technik, die wir hier einsetzen. Der eigentliche Punkt war, was machen wir bei Aufruf- und Rücksprungknoten? Da haben wir diese besondere Sicht, dass da eine Zwischenrechnung erfolgt und diese Informationsrechnung organisieren wir genau wie bei der Implementierung von rekursiven Prozeduren mit dieser Kellertechnik. Okay, das ist diese Geschichte. Aber wie gesagt, das ist nur eine Referenzdefinition, die uns nicht so allzu weit bringt, weil man sie nicht berechnen kann. Allerdings gilt auch im rekursiven Fall wieder die Eigenschaft, dass bei Distributivität der Knotentransformationen wir eine Übereinstimmung von MFP- und MOP-Lösung haben. Nun, wie macht man hier die Gleichungslösung, also die MFP-Lösung. Das ist also der nun folgende Abschnitt 6.4. Wie kriegen wir das hin,
einem solchen System von Graphen, einem solchen System von Prozeduren, ein Gleichungssystem, ja, es werden Gleichungssysteme sein, die wir zuordnen müssen, die im Grunde ähnlich wie beim im iterativen Fall dieses globale, diese globale Sicht der Berechnung über Pfade in eine lokale Sicht einbringen, wobei man nur über die Vorgängerknoten geht. Ja, der wesentliche Unterschied zwischen der Pfadlösung und der Gleichungslösung besteht darin, dass man bei der Berechnung der Analyseinformation nicht diesen gesamten Pfad betrachtet, sondern betrachtet nur die Vorgängerbeziehung. Ja, bei Distributivität ist das wirklich das Gleiche. Ja, also die Vorgängerbeziehung. Und wie macht man das hier, wenn jetzt Prozeduren sich gegenseitig aufrufen? Also die Überlegung, die wir schon angestellt haben, Aufruf und Rücksprung, wie wirkt sich die jetzt auf die Gleichungsgeschichte aus? Das wird das Problem sein. Also Abschnitt 6.4, MFP oder Gleichungsanalyse. Ja, man könnte andere Pfadanalyse und Gleichungsanalyse benennen für ICP-Programme. Das ist übrigens ein Geschäft, was noch nicht befriedigend auch gelöst ist. Das ist viel zu aufwendig, was sich hier ergibt. Und da sitzt die Forschung auch noch dran, um das zu verbessern. Hier muss man sehen, dass man die Pfadmengen noch mehr einschränkt. Aber wir gehen mal so ein Stück in die Richtung, damit Sie sehen, welche Probleme hier auftreten. Also wir beginnen wieder mit einem solchen rekursiven Programm. Liste der Prozedurdeklaration, das Hauptprogramm bestehend aus der Variablenliste, Anweisungsliste, in denen jetzt diese Prozeduren überall auftreten können. Und dieses Programm, das hatten wir vorhin gesehen, bestimmt die Flussgraphen, die wichtig sind für die Betrachtung, die Flussgraphen. Und zwar einmal die einzelnen, die separaten Graphen mit den Pfeilen, die sozusagen die Aufrufsemantik ignorieren. Damit meine ich diese gestrichelten Pfeile. Das sind jetzt die Graphen, die wir betrachten werden. Ja, also hinter dem Aufruf steht hier ein Pfeil, hier und hier. Und insofern sind das separate Graphen. Die will ich mal als G0 bis G, wie viel haben wir? Ja, die Liste R, wollen wir mal nennen. Also die Flussgraphen G0, das ist der Hauptgraph und dann für die einzelnen Prozeduren, wenn wir R Stück haben, GR. Hier ist R gleich 1, also G0 und G1. Dann haben wir noch den Flussgraphen, der sich sozusagen unter Berücksichtigung der Aufrufstruktur ergibt. Da werden also diese Pfeile hier weggelassen. Diese und ich bekomme die Aufruf- und Rücksprungpfeile. Das ist dann ein Graph, der quasi durch zusätzliche Verbindungen aus diesen Weglassen der direkten, der gestrichelten Pfeile nach den Aufrufen und Einfügen von Aufruf- und Rücksprungpfeilen ergibt. Und wir müssen beide mal hier uns ansehen. Und den daraus kombinierten bestimmt und den daraus kombinierten Flussgraphen. Einer schrieb auf dem Bewertungsbogen, ich möge doch ganze Sätze anschreiben. Also ja, ganze Sätze, so ein bisschen Subjekt, Prädikate können Sie ja vielleicht ergänzen. Also, aber ich komme noch auf die Dinge zu. Nein, ich bin sehr zufrieden, das ist ja schön, bewertet alles, aber das machen wir in der letzten Woche. So, also Flussgraphen GPI, ja, ist klar, wie das gemeint ist. Ich gebe nochmal den wesentlichen Unterschied an, was die Kanten dort anbetrifft. So. Wo sind wir? Ja. Ja. Also, in beiden haben wir eine unterschiedliche Kantenstruktur, die will ich nochmal hervorheben. Unterschiedliche Kantenstruktur in diesen beiden Graphen, also insbesondere bei einem Aufruf. Nehmen wir mal an, Alpha IJ sei ein Aufruf, also von der Form Procedure Identifier und dann Aufruf der Prozedur K. Da haben wir im ersten Fall folgende Kanten. Im ersten Fall, wo also die Graphen separat behandelt werden, da ignorieren wir letztlich diesen Aufruf, das Ignorieren ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern wir gehen direkt von diesem Knoten zum nächsten, wie diese gestrichelten Kanten abgeben. Also IJ nach IJ plus 1. Ja, das sind die gestrichelten Kanten. Das brauche ich, denn bei der Gleichungslösung werden wir uns für die Vorgängerkanten interessieren, für die Vorgängerknoten. Und wenn ich dann hinter einem Aufruf bin, etwa an dieser Stelle hier, dann ist der Vorgängerknoten dieser. Und ich muss den ganzen Effekt des Aufrufs in eine Transformation stecken, die ich ausrechne. Das wird also neben den Gleichungen für die Analysetransformation, bekomme ich zusätzliche Gleichungen für die Transformationen dieser Informationen. Also neben Gleichungen auf Level 0 bekomme ich jetzt zusätzliche Gleichungen auf Funktionslevel 1, die dann diese Transformationen beschreiben. Das kann man schon mal vielleicht im Hinterkopf behalten. Also das sind einmal diese direkten Kanten in den einzelnen Graphen. Also das wäre hier im Graphen von der Eaton-Prozedur, GI, und im zweiten Fall, wo ich das alles verschmelze, da bekomme ich natürlich die Aufrufkante, also von IJ nach K, und zwar an den Anfang von K, also K1, und dann die entsprechende Rücksprungkante, das ist der Knoten K, QK plus 1 nach IJ plus 1. No? IJ plus 1. Wir werden diese erste Sicht vertreten und den Effekt, diese eigentliche Sicht, die wir benutzt haben bei der MOP-Lösung, das werden wir dadurch auflösen, dass wir den Effekt ausrechnen mit Hilfe einer Funktion. Also hier steckt natürlich jetzt der Aufruf. Ich brauche also nicht die volle Semantik des Aufrufs, sondern nur die analysetransformierende Sicht dieser Prozedur. Also eine gewisse Abstraktion der Prozedursemantik, eben die abstrakte Transformation, die abstrakte Interpretation, die wird uns liefern, eine Funktion, die ich dann hier einsetze an der Stelle. Und dann geht es um die rekursive Bestimmung dieser Funktionen. Also das wäre hier ein Element der Kantenmenge von G-Index Pi, wenn wir den globalen Graphen. Ja, dort haben wir es, ne? GP. Das sind also die beiden Geschichten. So, dann erinnere ich kurz an die MFP-Lösung im iterativen Fall, denn die baue ich dann aus. Also die MFP-Lösung, die Gleichungslösung für iterative Flussgraphen, die sah folgendermaßen aus. Das war ein Gleichungssystem E, wobei beim Anfangsknoten die Analyseinformation vorgegeben ist durch die Startinformation DS und an einem anderen Knoten, da nimmt man eben die Vorgängerknoten und bildet den entsprechenden Join. Jetzt aber nicht über die gesamten Pfade, sondern nur über die Vorgängerknoten. Also man betrachtet hier zu K die Vorgängerknoten, das sei mal L. L sei ein Element aus der Menge der Vorgängerknoten von K. Na, darüber laufe ich und dann kenne ich oder nehme an, die entsprechenden Analyseinformationen, die vor den Vorgängerknoten gelten. Dann müssen sie transformiert werden durch dieses L, das ist das Phi-Index L. Und dann habe ich die entsprechenden, ja, das ist ja das, was wir mehrfach in Beispielen auch durchgeführt haben. Also ich muss die Transformation, die diesem Knoten L zugeordnet ist, anwenden auf die Analyseinformation an diesem Beingang dieses Knotens. No? Das sind die entsprechenden Knotentransformationen, in der Hauptsache Anweisungstransformationen. Und das muss ich jetzt auf den rekursiven Fall übertragen. Ich hatte schon angedeutet, was die eigentliche Problematik ist. Wenn dieser Vorgängerknoten ein Aufrufknoten ist, dann muss ich diese Transformation erst berechnen. Das wird ein Großvieh sein, so werde ich die Bezeichnung wählen, ein großes Vieh, was den gesamten Effekt des Prozeduraufrufs verwendet, um sozusagen diese Sichtweise zu benutzen. Wir werden also dieses Gleichungssystem, besser gesagt, das schallt etwas, ja, ist aber okay, gut, ja. Kommt mir vor, als wäre ein Mikro da, so kam so eine Rückkopplung, aber das ist wahrscheinlich eine Suggestion von mir. Gut, also, ja, ist klar, wie das läuft. Wir haben jetzt natürlich für jeden einzelnen Graphen ein solches iteratives System und dann ergeben sich zwei grundsätzliche Probleme. Auf das eine Problem war ich gerade zu sprechen gekommen. Wir müssen bei Aufrufknoten dieses Vieh erst berechnen. Wir kennen es ja nicht. Da setze ich ein Großvieh ein und das wird ein rekursives Gleichungssystem sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, aber ich weiß auch das nicht, bei den einzelnen, bei den Hilfsgraphen. Was ist dort die Startinformation? Und da werde ich folgende Sicht vertreten. Die Startinformation ergibt sich ebenfalls aus den Vorgängerknoten dieser einzelnen Prozedurgraphen. Und was sind die Vorgängerknoten? Nun, ich nehme einfach alle Aufrufstellen. Wenn ich also die Prozedur K habe, dann gucke ich alle Stellen in den Programmen, im Hauptprogramm und in den anderen Programmen nach, wo die Prozedur K aufgerufen wird. Und das sind die jeweiligen Vorgängerstellen. Ja, das ist also ungefähr die Sicht, mit der ich das jetzt verallgemeinern werde. Also, die Übertragung auf den rekursiven Fall. Übertragung auf den rekursiven Fall. Die wesentlichen Probleme habe ich Ihnen schon genannt. Wir werden jetzt die Graphsicht ändern. Wir betrachten jetzt die einzelnen Graphen. Also Betrachtung von G0 bis GR statt des Graphen GPI, dieses verschmolzenen Graphen. Und der, als Grund will ich nochmal zusammenfassend hier hinschreiben, die Gleichungen aus E beschreiben lokale Zusammenhänge. Das heißt, ich muss bei einem Knoten die Vorgängerknoten berücksichtigen und da muss ich eben so einen Aufruf dann voll integrieren. Also, wenn ich einen Aufrufknoten habe, dann tue ich das, was ich eben schon ausgeführt habe. Hier protokollieren wir es nochmal. Aufrufknoten IJ mit etwa der Anweisung Alpha IJ rufe die Prozedur K auf, also Procedure Identifier für K mit entsprechenden aktuellen Parametern. Dort werde ich dann die volle Transformation dieser Prozedur einsetzen. Volle Transformation, die ich natürlich nicht kenne, aber die durch Rekursion aufgrund der Struktur der Programme bestimmt ist. Also da nenne ich dieses große Vieh Index K. Das ist sozusagen die abstrakte Semantik, die Analyse-Transformationssemantik dieser Kartenprozedur von GK verwenden. Das bedeutet, neben den Gleichungen für die Analyseinformationen habe ich jetzt noch Gleichungen für diese großen Fikas. Also neben den Gleichungen für die Analyseinformationen. Zusätzliche Gleichungen für die diese Transformationen Phi K. K gleich. Nein, das Hauptprogramm kann man nicht aufrufen. K gleich 1 bis R. Ja, und wie mache ich das? Das erkläre ich Ihnen nach der Pause, da die Tafeln voll sind. So, da müssen wir mal schnell wischen. Ja, vielleicht lassen wir das im Moment noch mal stehen. So, also, ja, wir wollen also Gleichungssysteme aufstellen für die Analyseinformationen, haben das Problem, dass Vorgängerknoten Aufrufknoten sind. Also wissen wir dann nicht an der Stelle, was bei einem Aufrufknoten dieses Phi L ist. Die Idee ist, wir setzen dort die volle Transformationssemantik ein. Wir machen also nicht dieses lokale Geschäft bei den oder dieses, ja, lokal und global, also dieses Geschäft bei den Pfadberechnungen, wo ich in die Prozedur einsteige und dann quasi vorher, das war überhaupt der Trick, wir haben vorher die Pfadmenge ausgerechnet, rekursiv. Ja, und haben jetzt, wenn ich einen Knoten habe, dann habe ich die Menge der Pfade. Das war das Ergebnis dieser kontextfreien Grammatik, das ist also rekursiv erzeugt, die Menge der Pfade, und dann bin ich entlang dieser Pfade gegangen. Jetzt habe ich das nicht mehr. Ich bin also in dem Knoten, habe den Aufrufknoten und muss dann beim Aufrufknoten diese volle Transformation ausrechnen. Und wie macht man das? Da macht man einen kleinen Trick, den Sie beinahe schon kennen oder zumindest eine Variante des Tricks. Wir vertreten, Sie kennen die Fortsetzungssemantik, wir werden eine duale Sicht dazu vertreten. Also zum Berechnen dieser Groß-Phi-Ks, also dieser Transformationen, vertreten wir eine duale Sicht, zur Berechnung der Gesamttransformationen für die Aufrufe, also dieser Phi-K. Die sind natürlich auch Funktionen von D nach D. Und zwar ordne ich einem Knoten IJ nicht zu die von diesem Knoten bis zum Ende berechnete Transformation, sondern die Transformation, die vom Startknoten bis dahin. Also genau die umgekehrte Sicht. Ich schreibe es ausführlich nochmal hin. Nicht die von dort bis zum Endknoten, das wäre ja, wenn ich im Eaton Rumpf bin, also bis I, Q, I plus 1, nicht die von dort bis dahin, sondern
sondern die vom Anfang bis dahin, sondern die von I1 bis IJ bestimmte Transformation. Also ich habe da noch kein schönes Vokabular entwickelt. Ja, wir hatten von Fortsetzungen gesprochen, aber ich habe keinen schönen Begriff, keinen dualen Begriff zu Fortsetzungen. Ja, Anfangstransformation, aber das ist auch nicht so ideal. Also vielleicht als Bild noch mal kurz zur Verdeutlichung. Wir haben hier den Startknoten im Itenrumpf, wir haben hier die Position IJ und wir haben hier unten die Position I, die Endposition oder Rücksprungposition QI plus 1. Ja, hier wird gerechnet und was wir betrachten, das oder was wir einem Knoten zuordnen, das ist eine Transformation, die ich so bezeichnen werde, mit doppeltem Index natürlich jetzt. Was wir nur berechnen wollen, ist sozusagen die Transformation Phi I. Ja, Phi I, das ist quasi das Gesamte. Und ja, dazu muss ich hilfsweise den einzelnen Punkten Transformationen zuordnen, um das Gleichungssystem aufzustellen. Und dabei kriege ich natürlich insbesondere dann auch diese Transformation. Das wäre, also hier bis zum Ende, das ist dann Phi I Index QI plus 1. Und das ist genau das, was wir suchen. Das ist unsere Transformation Phi I. Ja, die Gesamttransformation ist die, von hier nach da geht. Und die werde ich hilfsweise berechnen durch ein Gleichungssystem, was ich dann aufstelle hierzu, mit den einzelnen Transformationen vom Start bis zu den jeweiligen Punkten. So, wie hängen die miteinander zusammen? Dazu, das ist genau wie bei der Berechnung der Analyseinformation. Ich brauche nur die Vorgängerbeziehung. Da das jetzt nicht mehr wie bei der Semantik sozusagen die Nachfolgerknoten sind, das machte natürlich dann die Fortsetzungssemantik aus. Bei einer Analyse betrachte ich ja umgekehrt die Vorgängerknoten und diese Sicht hilft mir auch bei der Bestimmung dieser Transformation. Nehmen wir mal folgende Sicht an, zwei Vorgänger in I, wir haben also hier IL und hier haben wir einen Knoten IM. Ja, jetzt kommt eine ähnliche Überlegung wie bei der Berechnung oder den Gleichungen für die Analyseinformation selbst. Nur jetzt auf der Ebene der Funktionen der Großphis, dieser Transformationen der Informationen. So, wenn wir eine solche Information haben und wir ordnen den Punkten die großen Phis zu als diejenigen Transformationen, die diese Eigenschaft haben. Also Phi-Index IJ ist die Transformation, die ich bekomme vom Startknoten bis dahin. Und jetzt nehmen Sie mal dieses Bild. Dann ergibt dieses Bild einen rekursiven Zusammenhang zwischen den Transformationen an dieser Stelle, an dieser und an dieser. Nämlich, was muss ich tun? Ich kann die Transformation an dieser Stelle, Phi Index IJ, jetzt angewendet auf ein Datum D. Wir brauchen jetzt die Stacktechnik nicht mehr. Das verbirgt sich dann alles in der Rekursion. Also, das ist natürlich quasi am Start. Der Startwert, dann will ich hier ausdrücken, die Transformation bis an dieser Stelle. Nun kann ich die natürlich ausdrücken, wenn ich die Transformation vom Start bis dahin und bis dahin kenne und dann die lokalen Transformationen noch danach schalte. Und darüber natürlich den Join bilde, genau wie bei der Analyseinformation auch. Also, das kann ich dann ausdrücken als die entsprechenden Transformationen bis vor diesem Punkt. Dann kommt noch die lokale Transformation, die wir kennen. Das ist dieses Phi IL, ich schreibe mal eine Tilde drüber, werden wir gleich sehen, warum. Also Phi IL Tilde, aber das ist eine bekannte, was kleine Phis sind bekannt, die großen müssen wir rekursiv ausrechnen. Also das ist diese, die auf dem einen Pfad dorthin kommt, IL von D. Und diesen Wert muss ich joinen mit dem zweiten Wert, den ich über den anderen Vorgängerknoten komme. Das ist IM, also Phi IM Schlange von Groß Phi bis an die Stelle M.
Ja, das ist genau der Zusammenhang auf der Funktionsebene, der durchaus ähnlich ist dem Zusammenhang der Berechnung der Information, der eigentlichen Analyseinformation. Hier geht es aber jetzt um den Transformationseffekt und offensichtlich hängen diese Transformationen ja so zusammen. Jedem Punkt ordne ich genau diese zu, vom Anfang bis dahin. Und wenn ich vom Anfang bis hier komme, dann muss ich entweder bei diesen Knoten laufen oder diesen. Also wenn ich die zu diesem Knoten kenne, dann muss ich noch die lokale Transformation des Knotens anfügen, hier auch, und dann bilde ich den Join. Gut, dabei sind also diese Phi I L Schlange und Phi I M Schlange lokale Anweisungstransformationen, ne, die diesen Knoten entsprechen. Lokale Anweisungstransformationen. Gut, und wie sehen die aus? Nun, die kennen wir im Grunde schon. Also, wenn das ein iterativer Knoten ist, dann nehme ich genau die ursprüngliche Transformation, die wir aus der Analyse für die jeweiligen Analyse für den iterativen Knoten haben. Iterative Knoten, also Anweisungen. Und so weiter. Anweisung, Verzweigung, Sprung. Na, in dem Fall nimmt man also die bekannte Transformation. Und was mache ich beim Aufruf? Knoten. Da muss ich natürlich jetzt an der lokalen Stelle wirklich dieses Aufrufgeschäft berücksichtigen. Also, wenn IL ein Aufrufknoten ist, muss jetzt dieses Phi-Schlange IL bestimmen. Denn was ich dort oben hingeschrieben habe, ist letztlich schon der Kern der Idee, wie man die Gleichungssysteme aufstellt. Ja, ich bekomme für jeden Knoten bezüglich der Vorgängerknoten eine solche Gleichung. Damit kriege ich für den Graphen natürlich ein Funktionsgleichungssystem. Das ist ein rekursives Gleichungssystem für diese Funktion. Das kann man ausrechnen. Und darin stecken diese bekannten Dinge. Aber ich muss noch genau erklären, was sind diese Transformationen an einer Aufrufstelle. Bei einer Aufrufstelle muss ich folgendes Bild berücksichtigen. Also nehmen wir an, I ist ein Aufrufknoten mit einem Aufruf der Kartenprozedur. Also Alpha IJ habe die Form eines Aufrufs der Kartenprozedur. So, dann bedeutet dies folgendes Bild. Wir haben hier den Knoten IL. Dann kommt der Aufruf der Kartenprozedur, das heißt, wir haben hier K1, dann läuft das durch bis zum Knoten QK plus 1, dem Rücksprungknoten. Was wird an dieser Strecke berechnet? Das können wir hier natürlich rekursiv reinstecken. Das ist genau unsere Transformation Phi K. Die können wir jetzt verwenden. Hier ist jetzt die Rücksprungstelle. Das ist also I L plus 1 und ich habe ja diese Funktionen, also den Übergang zur Prozedur und den Rücksprung, das kenne ich ja. Das sind die Funktionen, die ich vorher schon bei der MOP-Analyse angegeben habe, wie also aus den Parametern hier die Startinformation gebildet wird. Das ist genau unser altes Phi-Index IL. Diese eine, die aus sozusagen einem Element aus DI, ein Element aus DK berechnet, dann kenne ich jetzt natürlich mit Groß Phi auch den Endwert und dann muss ich noch diesen Folgewert bestimmen, indem ich den Ausgangswert nehme, diesen Endwert und diese Rücksprungtransformation, die ich auch schon berechnet habe. Also aus dieser Kombination kriege ich in der Tat diesen Effekt hier heraus, von diesem Knoten zu diesem und den setze ich natürlich über an dieser Stelle dann ein. Also das Phi IJ oben Schlange angewendet auf D, was ist das? Ich muss also sagen, wie eine Information, die vor dieser Stelle liegt, an dieser Stelle transformiert wird und die Eingangsinformation für diesen Knoten ist. Und was mache ich mit der Information, die hier vorliegt? Nun, ich werde zunächst Ich werde zunächst die Anfangsinformation berechnen, dieses Phi-IL, das hatten wir bei der Pfadanalyse, diesem Knoten zugeordnet. Das liefert genau die Startinformation für die Ausführung der Prozedur. Das ist diese. Jetzt kenne ich natürlich hier diese Funktion, die wende ich darauf an. Also, ich mache, was heißt kenne ich, also das steckt dann in der Rekursion, wende Phi K darauf an. Damit habe ich den Ergebniswert da unten. Und mit der diesem Knoten zugeordneten Rücksprungtransformation der MOP-Analyse, das war diese zweistellige Funktion, da kann ich dieses vorhandene D, was hier noch, ja, dieses Argument D, hier als zweites Argument davor schalten und damit den Folgewert bestimmen. Also das ist dann hier Phi Index K QK plus 1. So, vielleicht nochmal, um diesen Effekt, den Effekt eines Prozeduraufrufs an der Stelle IL zu bestimmen, zerlege ich diesen Aufruf in das Geschäft, was hier durchgeführt wird. Ich gehe zu dem Beginn dieser Prozedur mit der Berechnung der Eingangsinformation. Dann nehme ich, rekursiv bekannt, setze ich voraus, dieses Phi K, bekomme damit den Endwert. Damit habe ich den Endwert, den vorhandenen Wert und kann mit dieser lokalen Rücksprung-Transformation, die den Ergebniswert mit dem vorhandenen Wert verschmilzt, den Folgewert berechnen. Gut, das ist die wesentliche Idee. Also im Grunde ähnlich wie bei der MOP-Lösung auch diese Kopplung zwischen Aufruf und Rückfunk, und das liefert letztlich die Gleichungsstruktur für diese Gleichungssysteme. Nicht? Wenn Sie diese Gleichung dort nehmen und bei Phi IJ Schlange so etwas einsetzen, was bedeutet das? Nun erscheinen hier plötzlich noch diese Phis, das macht ja nichts, wir haben ein rekursives Gleichungssystem, und diese bekannten Funktionen. Das heißt, die Schlangen verlieren sich völlig. Wir haben nur die bekannten Funktionen, Phis, die den einzelnen iterativen Punkten wie üblich zugeordnet werden, und Aufruf und Rücksprungsstelle, das waren diese besonders definierten, analyseabhängigen Berechnungen von Eingangsinformationen für den Aufruf und Rücksprungbehandlung mit dieser Funktion. Damit kann ich aber dann ein solches Gleichungssystem aufstellen. Also, nach dieser Überlegung erhalten wir rekursive Funktionsgleichungssysteme, zur Bestimmung der Transformationen. Zur Bestimmung der Transformationen Phi 1 bis Phi R für diese einzelnen Prozeduren mit Hilfe. Ja, geben wir sie direkt an. Ich gebe mal hier vielleicht das ITE-Funktionsgleichungssystem, nennen wir es mal FE. Die übrigen Gleichungssysteme, die heißen EI für die Informationen selbst, die Analyseinformationen, und die Funktion, die ich dabei brauche, die will ich mal FI bezeichnen. Ja, ich habe ja I, also R-Prozeduren, I gleich 1 bis R. Wie sieht ein solches Gleichungssystem aus? Nun, ich verwende jetzt mal statt dieser großen Phis, das sind ja schon die Ergebnisse, Funktionsvariablen. Also an der I-Stelle bin ich natürlich interessiert an dem Wert von Phi I. Und dieses Phi I, das ist natürlich nach unserer Auffassung gerade F, jetzt muss ich auf die Doppelindizes umsteigen, das ist genau F I von Q I plus 1. Ja, das ist die Gesamttransformation vom Startpunkt bis zum Ende. Wir wollen ja den Punkt, den Bezugspunkt am Ende der Berechnung sehen. Also ist das genau diese Transformation. Und diese einzelnen mit den Doppelindizes, die kann ich jetzt einfach durch folgendes Gleichungssystem hinschreiben. Was ist I1 von x? I1 von x ist genau die Transformation, die vor irgendeiner Rechnung abläuft. Das ist, nicht? Das ist ja bis I1. Von I1 bis I1 passiert aber gar nichts. Ja, da passiert gar nichts. Am Anfang ist das die Identität. Bei den inneren Knoten, da muss ich die Vorgängerknoten berücksichtigen. I1 hat eben keinen Vorgängerknoten. Also Fij von x, das ist, jetzt kommt genau diese Auffassung, die ich dort vorgetragen habe. Ich binde den Join über die Vorgängerknoten von Ij, nennen wir die mal IL. IL sei also ein Vorgängerknoten von Ij, ja, in Gi, der Deutlichkeit halber schreibe ich das mal dazu. Wir sind hier natürlich in dem Graphen der Eaton-Prozedur. Gi an der Stelle Ij, bei Ij habe ich die Vorgängerknoten, dort hatte ich nur zwei genommen. Und ja, was mache ich dort? Hier muss ich natürlich die Funktion bis zu dem Vorgängerknoten nehmen und anschließend dieses Phi IL-Schlange durchführen, was ich aber ausdrücken kann. Also das ist diese Transformation, die lokale Transformation Phi IL-Schlange, angewendet auf das Ergebnis, was ich sozusagen schon an der Vorgängerstelle habe. Ja, also Sie sehen hier, ich habe hier diese unbekannte Funktion Phi IJ, ich habe hier die unbekannten Funktionen der Vorgängerstellen, die müssen natürlich dann noch um diesen lokalen Punkt ergänzt werden. Schreiben wir das jetzt nochmal mit den Funktionsvariablen genauer auf. Also wobei dieses Phi IL Schlange angewendet auf eine Information, entweder das uns aus der Analyse schon bekannte, die aus der Analyse bekannte Funktion IL ist, IL von X bei iterativen Knoten, so will ich jetzt einfach mal kurz diesen Normalfall nennen, bei iterativen Knoten. Und bei den anderen, ja, da muss ich sozusagen den Aufruf machen, die gesamte Funktion reinstecken und dann zurückgehen. Das heißt, hier steht dann Phi K QK plus 1 angewendet auf ja, das vorliegende Argument X. Die gesamte Transformation, die durch K bestimmt ist, hier also die Funktionsvariable FK und Phi IL von X. Ja, nochmal, was passiert hier? Ich mache hier den Aufruf von der Stelle IL aus, berechne die Eingangsinformation, dann die gesamte Transformation, dann kommt hier die Rücksprunggeschichte und habe genau diesen Effekt. Ist was? Ja, geht etwas schnell, aber...
Der Aufrufknoten gehört dann auch zu den iterativen Knoten.
Nein.
Gilt nicht der zweite Fall nur für die Rücksprungsknoten?
Bitte?
Dieser zweite Fall gilt ja nicht nur für die Rücksprungsknoten, dass man das...
Dieses Bild, das ist der... Nein, ich betrachte nur einen Aufrufknoten. Ein Rücksprungsknoten tritt nicht auf bei den Vorgängerknoten. Behaupte ich mal so. Lassen wir das mal außen vor. Jedenfalls in dem Aufstellen der Gleichungssysteme wird ein solcher Knoten betrachtet. Und dann muss ich ausdrücken, na, ich will ja von diesem Knoten sozusagen, das hat meinetwegen diesen und noch einen anderen Vorgänger. Und dann muss ich sagen, welche Wirkung hat ein solcher Aufrufknoten für die Eingangsinformation an dieser Stelle? Und dabei muss ich den ganzen Aufruf abwickeln. Also ich habe die Information vor Aufruf. Dann kommt der Aufruf, wenn ich dessen volle Semantik kenne, habe ich den entsprechenden Anteil an dieser Stelle. Und den Effekt dieses Aufrufs, den kann ich dadurch ausdrücken, indem ich aus dem vorliegenden Wert den Eingangswert von K1 berechne. Das ist das, was dieser Ausdruck hier beschreibt. Das D ist hier der vorliegende Wert. Dann berechne ich hiermit die Eingangsinformation an dieser Stelle, transformiere diesen Wert mit Phi K, jetzt habe ich ja diese Funktionen, diese Groß Phi K, die den Ergebniswert bestimmen, und mit dem gehe ich dann mit der Rücksprunginformation an die Stelle zurück und habe damit genau diesen Effekt beschrieben. Müssen Sie sich zu Hause mal in Ruhe überlegen. Also, worauf es mir ankommt, ist, dass Sie sehen, dass dieses, es ist so, also der Aufruf, die Aufrufstelle benutzt sowohl die Aufruffunktion wie auch die Rücksprungfunktion, weil ich den Aufruf sozusagen vollständig erfasse, in seiner vollständigen Transformationssemantik. Das liegt an diesem Phi K. Dieses Phi K, das ist genau Phi K Nicht? Hier sehen Sie es noch. Das ist Phi K QK plus 1, also die gesamte Transformation des Kartenprogramms. Damit habe ich den Endpunkt und kann sofort den Rücksprung hier starten. Aufruf, gesamte Transformation, Rücksprung. Das kann ich alles in diese eine Gleichung stecken. Das ist natürlich dann ein rekursives Geschäft. Also, diese Gleichungen sehen, wenn ich keine Aufrufknoten habe, fast so aus wie die rekursiven Gleichungen der Analyseinformation. Man hat die Vorgängerknoten und dann stecken hier bekannte Funktionen. Das ist das hier, diese Phis, die üblichen, die wir aus den Beispielen alle kennen. Nur bei einem Aufruf, da erfolgt diese Geschichte. Beim Aufruf, da habe ich natürlich jetzt diese Rekursion, ich will ja hier diese Funktionen ausrechnen und hier treten sie sozusagen intern auch auf, indem ich bei einem Aufruf erstmal an die Aufrufstelle gehe, k, dann mache ich die gesamte Transformation k und dann gehe ich hier an die entsprechende Stelle zurück. Also ich sehe ein, man müsste hier ein Beispiel rechnen, aber die Zeit habe ich leider nicht. Es genügt auch, wenn Sie als Eindruck mitnehmen, das ist schrecklich kompliziert. Ja, Sie werden sagen, das hätte ich auch einfacher haben können, aber nein, einige Ideen sollten schon rüberkommen, aber ich muss jetzt doch nochmal gerade wischen. Das wird da der obige Tafel sein. Ja, muss mal gucken. Ja, im Grunde ist es gar nicht schwer. Wenn man weiß, wenn man mit Funktionen umgehen kann. Also das ist natürlich ein Stück funktionale Programmierung auf so einem Modellierungslevel. Man muss wissen, wie man Funktionen in Zusammenhang setzt, die in einem solchen Graphen, die den Punkten eines solchen Graphen zugeordnet werden. Diese Sichtweise, die sollte eigentlich jeder verstehen. Ja? Ich ordne einem Punkt in einem Graphen, und damit einem Punkt in einem Programm, die Funktion zu, die vom Anfang bis dorthin, wenn ich die sozusagen abklappere, die, ja, bis dahin berechnet wird. Diese Funktion, die will ich ausdrücken. Und das mache ich eben über diese rekursive Geschichte. So, vielleicht kommen wir mit dem Teil gerade noch hin. So, also, was haben wir? Wir haben diese Gleichungssysteme aufgestellt für die einzelnen Knoten. Das sind Gleichungssysteme, in denen letztlich nur kleine Phis und große Phis stehen. Die kleinen Phis sind durch die Analyse gegeben, die großen Phis sind einfach ein rekursives Gleichungssystem, das können Sie als funktionales Programm auffassen, damit sind die großen Phis bestimmt. Und die gehen natürlich dann ein in die Gleichungen für die Analysetransformation. Das heißt, wenn ich dann einen Vorgängerknoten habe, der ein Aufrufknoten ist, dann nehme ich dieses große Phi. Das heißt, die Gleichungssysteme für die Analyseinformation, die rufen an bestimmten Stellen bei diesen lokalen Transformationen, wo wir früher nur die kleinen Phi's verwendet haben, da stehen jetzt plötzlich an einigen Stellen große Phi's. Und diese großen Phi's, die sind ihrerseits wieder rekursiv durch diese Gleichung. Das ist also der Preis, den man zahlt für die Verwendung von Rekursion, wenn man globale Analyse betreiben will. Aber so ist das nun mal. Also, vielleicht noch die eigentlichen Gleichungssysteme. Die eigentlichen Gleichungssysteme E0 bis ER. Das ist das, was Sie kennen. Jetzt haben wir nur R plus 1 Stück davon zur Berechnung der Analyseinformationen. Nennen wir diese mal AI Index IJ. Ja, für jeden Knoten ist das die jeweilige Eingangsinformation. Ja, die ergeben sich jetzt so wie im iterativen Fall eigentlich auch. Ja, bis auf kleine Besonderheiten. Also, wir haben natürlich ganz am Anfang, das ist die Stelle 01. Wir sind im Hauptprogramm 0 am Startpunkt 1. Das ist natürlich genau die vorgegebene Startinformation. Was wir noch nicht wissen, aber ich hatte es vorhin schon angedeutet, was ist die Startinformation in den anderen Gleichungssystemen bei den Prozeduren? Und da hatte ich gesagt, da gucken wir einfach, von welcher Stelle aus diese Dinge aufgerufen werden. Und das tue ich hier mal und schreibe das als Gleichung hin. Also die Analyseinformation für die Stelle I1, das heißt beim Aufruf der Prozedur I, ist AI1 die dort vorhandene Startinformation, die vor dem Statement an der Stelle 1 vorliegt. Und darüber bilde ich einfach den Join der aufrufenden Positionen. Die nenne ich hier mal KJ. KJ soll also die Eigenschaft haben, dass Alpha KJ ein Prozeduraufruf ist, und zwar genau der Stelle I. No? Also wenn ich eine Stelle irgendwo habe, in einem Programm KJ, und dort steht ein Aufruf dieser Eden-Prozedur, aha, dann kann ich von dieser Stelle aus natürlich einen Transformationsschritt machen. Dieser Stelle habe ich ja zugeordnet. Also Phi KJ ist jetzt ein Prozeduraufruf, und diese Funktion Phi KJ bei einem Prozeduraufruf ist genau das Berechnen dieser Startinformation, aktuelle Parameter, haben wir schon mehrfach benutzt, und das wende ich an auf die dort vorhandene Analyseinformation AI, ja, an der Stelle KJ. Ich habe bei KJ eine Information, dann kommt der Aufruf, diese Funktion Phi KJ sagt, wie ich aus den Werten den Eingang bestimme, darüber bilde ich den Join und habe, ja, die übrigen Gleichungen sind dann klar, das ist das, was Sie kennen, also AI J. Das ist genau, hier geht man jetzt über die Vorgängerknoten, bildet wieder den Join, also IL sei ein solcher Vorgängerknoten von IJ in dem Graphen GI. Das können natürlich jetzt Aufrufknoten sein, deshalb nehmen wir dort diese komplizierteren aus den Phi-Is entstandenen Transformationen. Das ist im iterativen Fall, sind das die einfachen Phis. Im anderen Fall sind das wirklich diese hier. Na, hier steht es nochmal. Da kommen dann die großen Funktionen rein, und damit rufe ich quasi aus dem normalen Gleichungssystem das Funktionsgleichungssystem an dieser Stelle auf. Also AI IL. Ja, damit habe ich dann das Gleichungssystem von EPI. Das ist also eine ziemlich wilde Angelegenheit, wenn Sie so wollen. Wir haben einmal diese R plus 1 Gleichungssysteme für die einzelnen Programme. Und in diesen Gleichungssystemen, ja, die so aussehen, wie ich es hier angeschrieben habe, hier stecken natürlich in den Phi-Schlange die Aufrufe der Funktionsgleichungssysteme. Die muss ich also dazu tun. Das sind nochmal R Stück, I gleich 1 bis R F E, also Funktionsgleichung über I. Ja, und dann kann ich Fixpunkttechnik und so weiter machen. Ja, damit sind wir auch durch. Ich kann Ihnen noch einen Satz, das war die Dissertation übrigens von Jens Knob, einem Mitarbeiter von Bernhard Steffen. Und da kann man das alles ausführen. Aber Sie können das auch nachlesen im Buch von Nielsen. Aber zunächst mal kurz das Ergebnis, dann sage ich noch etwas dazu, was man dann in der Praxis vielleicht macht, um das Problem einzugrenzen. Denn was sich hier ergibt, ist ein riesiger Berechnungsaufwand, der eingeschränkt werden muss. Also, Fixpunkttechnik bestimmt die MFP-Lösung, das ist dann AI oben MFP, also, was war das, Maximal Fixed Point oder sowas, ja, das ist dann diese Familie der
Informationen über alle Punkte, MFP, und die kann man eben ja aus den Gleichungen dann bekommen. I läuft hier von 0 bis R und J von 1 bis QI. So, und dann ergibt sich, wie gesagt, dieses Ergebnis von Jens Knob und auch Steffen, glaube ich, Bernhard Steffen, Vorgänger, Vorvorgänger von Herrn Giesel hier am Lehrstuhl, dass einmal die Korrektheit dieser Verallgemeinerung iterativer Programme. Korrektheit bedeutet also, dass die Pfadlösung natürlich schärfer ist, kleiner heißt genauer, schärfer als diese MFP-Lösung, ja, für, also IJ steht schon da, für alle. Und wir haben auch das Vollständigkeitsresultat, Vollständigkeit, dann steht hier das Gleichheitszeichen, falls eben alle die Grundfunktionen phi ij distributiv sind. Distributiv. Gut. Ich weise darauf hin, dass diese Dinge sehr aufwendig sind. Deshalb muss man sich in der Praxis etwas überlegen. Der Aufwand ist deshalb so groß, weil man an vielen Stellen noch viel zu viel Pfade berücksichtigt. Etwa bei den Aufrufstellen, da packt man einfach alle Vorgängerknoten zusammen. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, wo man das einschränken kann. In dem Buch der Nielsens finden Sie so Themen wie Kontextinformation. Man versucht also in die Analyse auf den Pfaden oder den Vorgängerbeziehungen genauere Informationen zu berücksichtigen, sodass man kleinere Systeme kommt, die dann bessere Informationen ergeben. Das kann man aber durchaus so, wie hier beschrieben, durchführen. Aber die Zeit möchte ich nicht mehr für ein Beispiel benutzen. Wir werden auch Freitag, das wird dann Herr Noll, ich komme zwar auch, aber ich habe Herrn Noll gebeten, das zu machen, die letzten zwei Stunden, also am Freitag und am Mittwoch, noch die versprochene Analyse von Datenstrukturen zu machen. Das wird also eine Shape-Analyse sein. Ich selbst habe wegen der vielen Gutachten, die ich machen musste, nicht mehr die Zeit gefunden, das selber vorzubereiten. Deshalb hatte ich Herrn Noll gebeten. Am Mittwoch werde ich dann am Schluss noch mal etwas zum Sommersemester sagen und was ich so in Zukunft vorhabe. Ich bekomme gelegentlich eine Mail von unruhigen Studenten. Ich würde also am Ende des nächsten Jahres aufhören. Alles Unsinn, natürlich höre ich nicht auf. Ich mache natürlich weiter, wenn auch nur kleiner Flamme. Und wie, das will ich Ihnen vielleicht doch kurz dann noch erzählen.